Deutschlandfunk Interview.
Israels Militär hat Medienberichten zufolge damit begonnen, Meerwasser in die Hamas-Tunnel im Gazastreifen zu pumpen. Wir haben heute früh bereits darüber berichtet. Damit sollten das unterirdische Netzwerk aus Gängen und Verstecken der palästinensischen Terrorgruppe vernichtet und ihre Kämpfer an die Oberfläche getrieben werden. Heute wird der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, in Jerusalem erwartet. Die US-Regierung kritisiert die israelische Kriegsführung inzwischen laut. Sein Geburtsland besucht hat Professor Meron Mendel. Eine ausführliche Dokumentation dieses Besuchs ist auf der Seite des ZDF-Auslandsjournals zu sehen. Meron Mendel lehrt am Erziehungswissenschaftlichen Institut der Universität Frankfurt und er ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. In Israel geboren, hatte ich gesagt, und er hat auch dort den Wehrdienst geleistet. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Professor Mendel, welches Israel haben Sie vorgefunden?
Also ich habe meine Familie und gute Freunde besucht, palästinensische und israelische Freunde. Und ich habe sie ein Jahr nicht gesehen. Und nach so einem Jahr wiederzusehen, das war für mich sehr beeindruckend. Also ich traf zwar an Menschen, die traumatisiert waren. Zum Teil haben sie Familienangehörige verloren. Ich traf einen Großvater, dass seine Enkeltochter in Geiselhaft der Hamas ist. Aber trotzdem, und das hat mich sehr beeindruckt, haben alle ihr Glauben, ihre Hoffnung auf Frieden nicht verloren. Also das war gerade nach dem 7. Oktober, das noch zu sehen, wirklich eine sehr große Zeichen der Stärke dieser Menschen.
Was hat sich offensichtlich seit dem 7. Oktober verändert?
Also zum einen ganz klar die Agenda. Also alle Menschen, die ich traf, waren bis zu 6. Oktober sehr stark in der Protestbewegung gegen die Regierung in Benjamin Netanyahu. Das war ihr Lebensschwerpunkt, kann man auch so sagen. Und auf einmal sind sie durch den 7. Oktober in einen ganz anderen Kampf. Und zwar nicht ein Kampf für die israelische Demokratie, sondern ein existenzieller Kampf für das Weiterbestehen der Gesellschaft, Weiterbestehen des Landes. Und dass trotzdem irgendwie diese zwei Kämpfe sind miteinander verbunden. Man sieht es zwar gerade nicht, weil die alle sind auf den Krieg fokussiert, aber der Wut in Israel auf die Regierung, in allererster Stelle an die Person Netanyahu, ist immens. Und alle haben auch betont, dass sobald der Krieg vorbei ist, dann muss eine neue Politik in diesem Land kommen.
Das heißt, diese Initiative, Sie haben gesprochen von den Protesten Januar bis Oktober, diese Aktivitäten sind auf jeden Fall noch spürbar.
Ja, eine Sache war ganz klar, dass schon ab 7. Oktober die ganze Strukturen der Protesten wurden für die Unterstützung der Gesellschaft und der Militär nach dem Angriff. Also die haben nicht der Staat, sondern gerade die Zivilgesellschaft hatte organisiert, dass Menschen evakuiert wurden, dass Matratzen und Essen gesorgt wird, dass Soldaten aus der Reservedienst kommen. Das war sehr beeindruckend, weil genau diese Strukturen der Protestbewegung haben besser funktioniert als die normalen. Und das ist klar, dass diese Strukturen werden auch dann gleich nach dem Ende des Krieges dafür benutzt, um wieder Israel auf die richtige Spur zu bringen.
Wie stellen sich Israelis und Palästinenser ihre Zukunft vor?
Ich traf mich mit israelischen Palästinenser, also Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit. Sie sind auch traumatisiert, zum Teil übrigens. Ich habe einen Freund getroffen, Palästinenser, dass sein Cousin von der Hamas ermordet wurde am 7. Oktober. Also das hat diese beide Bevölkerungsgruppe doch irgendwie zueinander näher gebracht. Wir sahen seit Beginn des Krieges keine Auseinandersetzungen zwischen Palästinenser und Israelis und jüdischen Israelis innerhalb von Israel, wie das zum Beispiel im Jahr 2021 war. Nichtsdestotrotz, der Konflikt ist da, mehr als zuvor. Und aber in Teilen der Bevölkerung der Wunsch, diesen Konflikt eine Lösung zu bringen, ist es auch stärker. Das mag gerade in Zeiten des Krieges etwas illusorisch, utopisch klingen, aber doch, ich denke, das kann man auch, diese Dynamik auch dafür verwenden, dass wenn man mit Vision kommt, dass es doch etwas Positives aus dieser Krise kommt.
Herr Mendel, Sie sagten gerade, in Israel seien die Palästinenser mehr oder weniger geschützt. Wie können denn die Palästinenser im besetzten Westjordanland dauerhaft vor israelischen Siedlern geschützt werden?
Das ist eine gute Frage. Ich war auch in meinem Besuch in Hebron und traf auf katastrophale Zustände. Also der jüdische Teil von Hebron ist abgeriegelt. Die palästinensischen Bewohner dieser Teil dürfen nicht rein zu ihren Häusern, beziehungsweise sie dürfen 3 Tage in der Woche überhaupt reinzukommen. Eine große Hoffnungslosigkeit und auch Wut ist dort zu spüren. Und meine Meinung ist, solange die jetzige Regierung noch an der Macht ist, solange die Siedler so viel politischen Einfluss haben, beispielsweise der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich ist der Repräsentant der Siedler im Kabinett, dann sehe ich kaum Hoffnung, dass die Siedler ein Riegel geschoben wird, dass der Militär diese aggressive Aktionen zum Teil tödliche Aktionen der Siedler was entgegentragen.
Das heißt, diese Hoffnungslosigkeit im Westjordanland wird von der israelischen Regierung bewusst in Kauf genommen?
Ja, ich denke, es ist ein politischer Kalkül von Netanyahu. Er braucht die Siedler und deren politische Repräsentanten in seiner Regierung und von daher ist er nicht in der Lage, etwas entgegenzusetzen, militärisch entgegenzusetzen. Die Zustände im Westjordanland sind nicht ertragbar und nicht tragbar und sicherlich es kann auch dazu führen, dass in Zukunft genau die Konflikte, die wir in Gaza sehen, auch auf Westjordanland überlaufen.
Mhm. Herr Mendel, was haben Ihnen Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesagt? Wie kann Israel dauerhaft vor Terrorismus geschützt werden?
Also wir sind gerade in der Phase, wo es dann militärisch verhandelt wird, aber langfristig, das sind alle sicher, ist es nur eine politische Lösung möglich. Und das ist erstaunlich, dass aktuell weder wenig in Israel und auch im Ausland über die langfristige Lösungsmöglichkeiten gesprochen wird. Sowohl diejenigen, die für sofortige Waffenruhe aufrufen, als auch diejenigen, die für die Fortsetzung des Krieges aufrufen. Keine zeigt eine klare Vision, wie es langfristig geregelt werden kann. Also wenn die Hamas besiegt werden sollen oder geschwächt werden sollen, welche Kräfte sollen dann die Führung in Gaza übernehmen? Und nur wenn jemand eine klare politische Vision hat, wie dieser Konflikt in Bezug auf Gaza, aber auch in Westjordanland entwirft, dann kann man überhaupt dann sprechen, was so die Ziele der aktuellen Auseinandersetzung sind.
Sie haben Gaza öfter besucht früher. Wenn Sie heute hinschauen, halten Sie Umfang und Ausmaß des Einsatzes der israelischen Armee für angemessen?
Gut, meine Besuche in Gaza liegen schon weit zurück. Als Kleinkind waren wir dort in der Region und sind wir dahin immer zum Strand gegangen. Das war eine ganz andere Zeit. Denn natürlich, die Bilder aus Gaza zerreißen mein Herz. Für mich ist ein verletzter oder getöteter Kind in Kibbutz oder in Gaza, das ist das Gleiche. Und beteiligte Zivilisten auf beide Seiten leiden von diesem Krieg, von dieser Auseinandersetzung. Ich bin nicht der Militärexperte zu sagen, genau welche Mittel sind angemessen und welche nicht, um die Bekämpfung der Hamas. Die die Strategie der Hamas ist, sich hinter Zivilisten zu verstecken. Und insofern ist, bleibt die israelische Armee, auch wenn die aktuelle Kriegführung sehr aggressiv ist, ich denke, auch wenn das anders gemacht hätte, wären trotzdem palästinensische Zivilisten zahlreich ums Leben gekommen. Oder die Alternative war einfach, das zu akzeptieren, dass die Hamas unbeschadet davon kommt.
Was ist von Benjamin Netanyahus politischem Lebenswerk nach dem 7. Oktober übrig geblieben?
Gut, ich kann man auch sagen, was ist nach aus diesem politischen Lebenswerk vor dem 7. Oktober geblieben? Ich denke, Netanyahu ist schon seit länger ein korrupter Politiker, der schon Ende letztes Jahres mit den schlimmsten Kräften in der israelischen Politik, die rechtsextremistischen, ultranationalistischen Kräfte in der israelischen Politik paktiert hat, um die israelische Demokratie erstmal abzuschaffen oder zu schwächen. Und insofern hat er auch seinen Anteil in den Entwicklungen nach dem 7. Oktober. Nichtsdestotrotz auch das Letzte, was noch übrig bleibt, nämlich die Vorstellung, großer Teil der israelischen Bevölkerung, Netanyahu ist Mr. Security und er wird, auch wenn in allen Bereichen schlecht geht, mindestens ist er derjenige, der für Sicherheit sorgt. Auch diese Fassade ist zerfallen am 7. Oktober. Von daher, ich würde sagen, es bleibt nicht Positives aus dem Lebenswerk von Netanyahu.
Professor Mendel, Sie sind Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Welche Rolle wird der 7. Oktober in diesem Bildungszentrum künftig spielen?
Wir haben schon in früheren Eskalationsrunde zwischen Gaza und Israel, sei es in 2014 oder 2021, gesehen, dass wenn es dort gekämpft wird zwischen Palästinenser und Israelis, haben wir das hier in Deutschland zu spüren, dass jüdische Einrichtungen, dass jüdische Personen angegriffen werden, beleidigt werden. Und wenn am 7. Oktober und seitdem oder seit dem 7. Oktober ist es noch in ein ganz anderes Ausmaß zur Erscheinung gekommen. Also wir erleben seit 2 Monaten eine Enthemmung in der Umgang mit Juden hier, sowohl in der sogenannten muslimisch-migrantischen Milieu als auch in anderen Teilen der Gesellschaft. Es gibt Fälle, die beispielsweise in Universitäten stattfinden, in Kunst- und Kultureinrichtungen. Und das ist, ich denke, für die Gesamtgesellschaft ein Denkzettel. Also dass wir hier nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen der Politik und der Konflikt dort und jüdische Menschen, die hier leben. Das ist eine Bildungsaufgabe, ja, auch für uns in der Bildungsstätte Anne Frank, die wir nachgehen, schon und auch in Zukunft nachgehen wollen. Und als letzter Punkt, ich denke, das ist auch eine Aufgabe für die Schulsystem und auch für uns, mehr Wissen über den Konflikt im Nahost zu vermitteln. Denn wir erleben gerade in Zeiten in sozialen Medien, TikTok, Instagram und Co., dass das Wissen über diesen Konflikt, diese Entstehungsgeschichte und was ist dort los, extrem gering ist. Demgegenüber aber eine sehr verkürzte und vereinfachte Bild verbreitet wird, was dazu führt, dass fast eine ganze Generation hier eine einseitige Positionierung hat in einem Konflikt, der alles anders als einfach ist.
Professor Myron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich habe zu danken.